Möchten heute über ein Kapitel sprechen aus dem Johannesevangelium, ganzes Kapitel, Kapitel 20. Es war eine ganz besondere Woche, die dort beschrieben wird. Es ist die Woche, nachdem Jesus aus dem Totenreich zurückgekommen ist. Er hat die Schlüssel des Todes und die Schlüssel der Hölle in der Hand. Der Tod hat seine Macht verloren. Der Schrecken der Sünde ist besiegt, denn die Sünde führt immer zum Tod, zum ewigen Tod, zur Verlorenheit. Und aus diesem Tod war noch keiner wieder rausgekommen. Der Vater hatte seinen Sohn geschickt, um dieses Problem endlich zu lösen. Das war lange geplant. Von den ersten Seiten der Bibel fängt das an, dass Gott das vorhatte. Dem Tod den Schlüssel wegzunehmen, die Macht des Todes zu brechen. Und was an diesem Tag passiert, als Jesus zurückkommt aus dem Totenreich und was in den ersten 8 Tagen passiert, das lesen wir unter anderem im Johannesevangelium Kapitel 20. Ich möchte zuerst mal den letzten Satz dieses Kapitels lesen, weil der ist so etwas wie die Quintessenz, also die Zusammenfassung. Da fasst Jesus nochmal zusammen, was er in dieser Woche mit seinen Jüngern trainiert hat. Das war, was er ihnen beigebracht hat. Die hatten noch eine ganz wichtige Lektion zu lernen. Und da heißt es, da spricht Jesus zu Thomas, weil du mich gesehen hast, Thomas, deshalb glaubst du? Selig, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das war das Problem dieser gesamten Auferstehungswoche. Das Problem mit dem Sehen. Und der Frage, was ist eigentlich wirklich Glauben? Und wie hängt Glaube und Sehen denn überhaupt zusammen? Denken wir mal zurück an die Geschichte, die Arthur erzählt hat. Also ein kleines Mädchen fährt da mit dem Papa in ein fremdes Land und verlässt sich jetzt nach 2 Tagen vielen Fragens völlig auf den Papa, dass der den Weg weiß, dass der weiß, wo es was zu essen gibt, der hat die Karte, der kennt sich aus. Der Papa sitzt da vorne am Steuer und das Mädel sitzt hinten. Ja, ist ja eigentlich nicht so schwierig, oder? Der Papa ist doch da, den kann sie doch sehen. Aber stellt euch mal vor, sie sitzt da hinten im Auto und sie sieht den Fahrer nicht. Autonomes Fahren, ja, selbst das wäre ein bisschen gruselig. Aber so ist doch das im Glaubensleben. Siehst du denn den Fahrer? Hast du denn den Herrn schon mal gesehen? Manche fahren gerne mal nach Israel und sagen, das war eine tolle Erfahrung. Endlich habe ich das mal gesehen, da am See Genezareth, unter die Fischer. Und toll, das ist so eindrücklich. Und jetzt kann ich auch viel besser glauben. Aber stell dir mal vor, du hättest noch den Herrn gesehen. Wäre also nicht nur diese Reise mit dem Flugzeug, so 3.500 Kilometer oder 4.000 Kilometer darüber, sondern es wäre auch noch eine Zeitreise. 2000 Jahre zurück und du könntest das alles mal mit eigenen Augen sehen. Das wäre doch Bombe, oder? Ja, wer dann noch nicht glauben kann, dem ist ja auch nicht mehr zu helfen, oder? Aber genau da liegt das Problem. Glückselig sind die da nicht sehen, trotzdem glauben. Die sind die Glückseligen. Und Glückseligen ist nicht nur ein frommes Wort, einfach so. Das ist die Bezeichnung für die, die zum Reich Gottes gehören. Die, die die Eintrittskarte in den Himmel haben. Die beim Herrn wirklich verstanden haben, worauf es ankommt. Das sind die Glückseligen. Das ist ein theologischer Begriff, bezeichnet eben die, die mit Abraham im Reiche Gottes zu Tische sitzen. Die Glückseligen, die nicht sehen und dennoch glauben. Nun, wie funktioniert das? Und was ist das eigentlich, Glauben? Wird ja oft gesagt, ja, das kann man nicht sehen, das muss man glauben. Als wäre Glaube und Sehen ein Unterschied. Weil du es nicht siehst, musst du es glauben. Na, kann man nur glauben. Besser wäre ja sehen, aber na, kann man nur glauben. Im geistlichen Leben ist das anders. Glaube ist nicht der Gegensatz und das Gegenteil vom Sehen, sondern Glaube hat etwas mit Beziehung zu tun und es hat etwas mit den Ohren zu tun. Wir denken in der Regel, Glaube hat etwas mit dem Sehen zu tun. Und nicht nur wir, das hatten schon damals die Jünger, dieses Problem, und es wird jetzt hier behandelt vom Herrn. Aber Glaube ist nicht eine Frage der Augen, Glaube ist eine Frage der Ohren und der Beziehung. Und was wir in Kapitel 20 jetzt lesen, da bearbeitet unser Herr diese Problematik, und es werden hier vier Beispiele genannt, die uns das mal so richtig vor Augen stellen, dass Sehen nicht ausreicht. Ja, schön, du hast gesehen, Thomas. Jetzt glaubst du. Bravo. Hat ja lang gedauert. Sagt der Herr aber nicht. Aber er sagt es ein bisschen anders. Aber er sagt, glückselig, besser wäre, wenn du ohne zu sehen glauben könntest. Wie das Kind, das hinten auf dem Sitz sitzt. Und da sieht keinen hinterm Steuer. Okay, schon mal sieht sie, das bewegt sich irgendwie. Das Glauben. Was passiert in dieser Woche? Es fängt an damit, in diesem Bericht, dass am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel ist, ganz früh, es war Sonntagmorgen, das ist der erste Tag der Woche in Israel, da kommen eine Frau an das Grab, wo sie am Freitag, kurz bevor die Sonne unterging, ihren Herrn in ein Grab gelegt hatten. Maria aus dem Ort Magdalena oder Magdala, bekannt, berühmt als Maria Magdalena. Keine unbekannte Frau, es war eine Einflussreise, also sie hatte ein bisschen Geld auf der Tasche, gehörte mit zu denen, die Jesus finanziell unterstützten. Sie zog mit als eine der Jüngerinnen, hatte mal eine ganz großartige Befreiung vom Herrn erlebt, das heißt, von 7 Dämonen wurde sie befreit. Also die hatte richtig Probleme und der Herr hat ihr geholfen und sie gehörte zu diesem erweiterten Kreis der Menschen, die mit Jesus durchs Land gingen, die auf ihn hörten, die seinen Worten lauschten, die einfach tief beeindruckt waren von ihm. Und diese Frau scheint eine ganz besondere, tiefe Beziehung zum Herrn gehabt zu haben. Jetzt kommt sie da ans Grab. Jetzt schaut sie mit den Augen und was sieht sie? Der Stein ist weg. Also die Gräber waren mit einem Stein zugemacht, also die Gräber der Reichen, muss man sagen. Ja, das war ja ein ganz besonderes Grab, das war ja kein 0815 Grab, sondern es war in Stein, in Fels gehauen. Da gab es einen dicken Stein davor, eigentlich ein Grab für Reiche. Aber klar war, der Stein ist weg. Oh, oh. Das wäre wie so, wenn du auf den Friedhof kommst und möchtest deinen lieben verstorbenen Angehörigen besuchen und das ist aufgegraben. Oh. Riesenschrecken. Was macht sie? Sie läuft los, findet Petrus, Johannes. Und sie sagt, sie haben den Herrn weggenommen. Sie haben den Herrn weggenommen. Wir wissen nicht, wo sie ihn hingetan haben. Sie sagt wir, weil sie mit einer anderen Gruppe von Frauen zusammen war. Diese Frauen sind alle nach Hause gegangen. Aber Maria, die war, wo ist der Herr? Wo ist er? Und sie läuft zu diesen beiden Jüngern, den ja, Führergestalten der Zwölfe, Petrus und Johannes. Sie haben den Herrn weggenommen. Wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Merkt ihr was? Sie hat was gesehen, aber sie hat die völlig falschen Schlüsse daraus gezogen, weil sie noch nicht verstanden hatte. Sie ist immer noch auf der Suche nach der Leiche. Die beiden, circa 30-jährigen jungen Männer, dreieinhalb Jahre in engster Gemeinschaft mit Jesus, Musterschüler, alles gelernt, die laufen natürlich sofort los, hechten durch die ganze Stadt, wer weiß, wo sie sich da irgendwo verkrochen hatten. Und sie laufen, der Jüngere, Johannes, läuft schon mal ein bisschen vor, ein bisschen schneller als der Petrus, der kommt ans Grab und auch er guckt. Stein ist weg. Dann heißt es, dann schaut er hinein. Und was sieht er? Er sieht die Grabtücher, also die Leichentücher. Das war damals üblich, Leute nicht in eine Kiste zu tun, einen Sarg, sondern die wurden eingewickelt mit sehr vielen so wohlriechenden Harzen und Ölen. Da wurden also diese Leichen mit diesen Tüchern eingewickelt, wie von Mumien kennt man das. Und aufs Gesicht kam dann noch so ein extra Teil. Und er schaut und er sieht, nicht nur das Grab ist auf, da liegen die Tücher. Er traut sich aber nicht reinzugehen, weil er vielleicht noch nicht sehen will, was er befürchtet. Das war ja die Befürchtung. Der Leichnam ist weg. Es hat also Leute gegeben, die das Grab geöffnet haben, die den Leichnam herausgeholt haben. Die Feinde des Herrn, vielleicht die Pharisäer, vielleicht Grabräuber, die hofften da irgendwie noch was zu finden. So wartet er also noch ein paar Minuten, bis der Petrus endlich auch kommt. Mutig wie der ist, geht er rein, guckt sich alles an. Ja, tatsächlich, da liegen die Tücher. Johannes geht auch rein und er sieht es selbst, da liegen die Tücher. Und dann fein säuberlich, heißt es dort, extra an einem Ort, schön zusammengelegt, da liegen auch noch diese Binden für den Kopf. Versteht immer noch nicht. Sie sehen, und auch Peter, auch Johannes heißt es, glaubt jetzt, er ist überzeugt tatsächlich. Also er glaubt jetzt nicht im Sinne der Errettung, sondern er glaubt tatsächlich, die Frauen haben recht gehabt. Der Leichnam ist weg. Ja, ist weg. Aber denkt doch mal nach, wenn die Feinde des Herrn tatsächlich noch eine Schweinerei im Sinne hatten, die es nicht nur den Herrn umgebracht haben auf diese bestialische Weise, sondern ihn jetzt auch noch vielleicht schänden, indem sie die Leiche, wer weiß wie, zerfleddern oder was. Oder rauben, verstecken oder sonst was machen. Die hätten sich doch nicht die Mühe gemacht, den noch da auszuwickeln, fein säuberlich alles hinzulegen, schön sortiert, heißt extra da. Aber sie sehen mit eigenen Augen, genau wie Maria, und verstehen immer noch nicht. Also sehen scheint nicht wirklich viel geholfen zu haben. Sie haben immer noch im Kopf, wir können nur noch die Leiche finden. Die Sache mit Jesus ist gegessen. Das ist durch. Wenn wir doch wenigstens noch die Leiche versorgen könnten. Und die Frauen hatten sich auch redlich bemüht. Die hatten dann gedacht, naja, was Josef von Arimathia und sein Freund, sein Kollege, der Nikodemus da gemacht hatten, kurz vor Sonnenuntergang am Freitagabend, dieses schnell mal eben einwickeln, beerdigen und so, das müssen wir nochmal neu machen. Da hatten sie extra Salbe besorgt, also diese Einbalsamierungsgeschichten, wollten das nochmal schön ordentlich und gründlich machen und nun ist die Leiche weg. Sie konnten überhaupt nicht anders denken, als dass da nur noch eine Leiche liegt. Während das Größte, was Gott je vorhatte, passiert war. Das Totenreich hatte seine absolute Macht verloren. Die Macht des Teufels und der Sünde war gebrochen. Der Herr war von den Toten auferstanden. Was muss denn der Herr gedacht haben, als seine Leute, mit denen er Tag für Tag zusammen war, mit denen er so viel gesprochen hatte, denen er mehr als einmal gesagt hatte, dass er, wie die Schrift sagt, 3 Tage im Totenreich sein wird, um dann genau wie Jona zurückzukommen. So wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches, in der Tiefe der See war, würde er 3 Tage hinabgehen ins Totenreich, er würde wiederkommen, er würde auferstehen. Er hat es ihnen wortwörtlich mehr als einmal gesagt. Und da sind sie, die Helden, die Glaubenshelden. Und sie tun nicht mehr, als dass sie nach einer Leiche suchen. Was muss der Herr gedacht haben? Eins war klar. Sehen und Glauben sind zweierlei Dinge. Zum Glauben brauchen wir etwas anderes als zu sehen. Aber das ist uns eben alles so vertraut. Wir sind ja auch so auf das Sehen angewiesen. Und der Herr hat schon so seine Mühe. Zum Glück auch eine unglaubliche Geduld und eine Weisheit, damit auch die Letzten seiner Schäfchen verstehen, dass es nicht darauf ankommt, den Hirten zu sehen, sondern seine Stimme zu hören. Meine Schafe sehen mich? Nein. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Hören. Ja? So, was passiert? Die beiden Männer, können nur noch den Kopf schütteln und traurig gehen sie wieder nach Hause, heißt es. Na, traurig steht da nicht, aber stellt man sich so vor, ne? Tja, die Leiche ist weg, können wir nichts machen. Auch das noch zu all dem Elend, was wir in diesen Tagen durchgemacht haben. Und die Maria, die bleibt stehen. Ihr könnt das alles nachlesen, Kapitel 20. Die bleibt stehen. Und was macht sie? Sie weint. Sie weint bitterlich. Die hat ja schon 3 Tage durchgeweint, die Frau. Ich weiß nicht, wie viel man da noch weinen kann. Das muss schon hart gewesen sein. Das muss auch den Herrn wehgetan haben. Also das ist ja mitfühlend. Ja, ist ja nicht so cool, dass er das so beobachtet. Da steht diese Frau, die den Herrn so geliebt hat, und sie weint und sie weint und sie weint sich die Augen aus dem Kopf. Und dann, als die anderen schon alle weg sind, sie bleibt immer noch. Sie kann sich nicht trennen. Sie kann nicht wie die anderen sagen, naja gut, da kann man nichts machen. Leider ist auch die Leiche weg. Sondern sie bleibt stehen und sie weint. Weil sie die Beziehung zu Jesus, die war ihr so wichtig, die geht und geht nicht weg. Vielleicht wird sie heute noch da stehen. Aber da beugt sie sich mal so vor, heißt es hier. Dann guckt sie da rein und sie sieht, sie sieht 2 Engel. Leuchter, also in weißer Kleidung. Engel. toll, ne? Das wäre schön, wenn man einen Engel sehen könnte. Also wenn man den Papa am Steuer schon nicht sieht, wenn wenigstens mal ein Engel daneben sitzen würde in leuchtend weißer Kleidung. Das würde auch helfen, oder? Da schaut sie und sie sieht Engel. Der eine da, wo der Kopf von Jesus gelegen hatte, und der andere da, wo die Füße der Leiche waren. Sie sieht das alles. Und jetzt geht der Jubel los. Nee. Sie weint weiter. Frau, was weinst du? Ja, sagte, sie haben meinen Herrn weggeholt. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, das ist eine Engelbegegnung. Ja, manche sagen, die hatte so viel Tränen in den Augen, die war schon so rot nach 3 Tagen, die konnte gar nichts mehr richtig sehen. Aber das Engel waren, hat sie wohl doch irgendwie sehen können, sonst hätte sie es ja nicht berichtet später. Aber das war so auf ihrem Herzen, ich will den Herrn. Sie dachte, ist nur noch eine Leiche, aber wenigstens die will ich haben. Und die will ich nochmal ordentlich versorgen. Da will ich nochmal irgendwie einen letzten Liebesdienst tun. Und dann möchte ich ein Grab haben, wo ich hingehen kann, wo ich trauern kann, wo ich dann, ja, meinen Schmerz ausweinen kann. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingetan haben. Man dreht sich wieder weg. Dann guckt sie in eine andere Richtung. Also mit den Engeln, das war, hat ihr auch nichts geholfen, obwohl sie das gesehen hat. Da sieht sie noch jemand, da steht einer. Sie sieht Jesus dort stehen. Wahnsinn, jetzt sieht sie den Herrn. Sie sieht ihn. Und? Bricht sie jetzt in Jubel aus? Sie dachte, es wäre der Gärtner. Komisch, ne? Also, wie viel Kartoffeln hat die eigentlich auf den Augen gehabt? Sie sieht ihn und sieht ihn doch nicht. Seht ihr, das ist das Problem des Sehens. Wir sehen so viel und sehen doch nicht. Wie viele Menschen haben Jesus gesehen und haben doch nichts gesehen? Sonst hätten sie ja nicht gekreuzigt, oder? Und sie sieht ihn und denkt, es ist der Gärtner. Frau, warum weinst du? Warum weinst du? Wie mag der Herr Jesus das wohl gesagt haben? Mitfühlend? Warum weinst du? Oder ein bisschen vorwurfsvoll? Warum weinst du? Ich weiß nicht, wie er es gesagt hat. Wir wissen nur, was Maria geantwortet hat. Ja, Herr Gärtner, ja, Sie haben meinen Herrn weggeholt. Ich weiß nicht, wo der ist. Wenn du ihn weggenommen hast, zeig mir, wo er ist, damit ich ihn hole. Also diese Frau war beziehungsfähig, oder? Die ließ nicht los. Die wollte den Herrn. Und vielleicht ist das der Grund, warum sie die erste Zeugin der Auferstehung Jesu wird. Frauen galten ja nun damals, manchmal heute auch nicht mehr, galten nicht viel. Und als Zeugen im Gericht hatten die auch keine Stimme. Aber Gott erwählt diese Frau als erste Zeugin der Auferstehung. Das kommt jetzt gleich. Schauen wir mal, wie das passierte. Mit dem Sehen scheint es nichts zu tun gehabt zu haben. Die Augen haben ihr nicht geholfen. Ach, jetzt siehst du, Thomas, jetzt glaubst du? Schön. Glückselig sind die, nicht sehen und dennoch glauben. Wie passiert das denn bei der Maria? Also eine Voraussetzung hatte sie schon, Beziehung. Sie war an der Beziehung zu Jesus interessiert. Es ging ihr nicht um die Lehre Jesu. Es ging ihr nicht um die theologisch-heilsgeschichtliche Bedeutung von Jesus. Und manch einer bleibt dabei hängen. Nein, es ging ihr um den Herrn als Person. Ihn wollte sie. Und ohne die Grundlage funktioniert Glaube schon mal gar nicht. Das hatte sie. Wenn du den weggelegt hast, die Leiche, mein Herrn, dann sag mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann gehe ich und dann hole ich ihn. Dann hole ich ihn. Ja, dann schleppe ich den wieder hierhin, dann legt er wieder ins Grab und macht ihn wieder schön fertig. Aber wenigstens das, das hätte sie tun wollen. Schaut mal, was der Herr macht. Was macht er jetzt? Er erreicht jetzt ihre Ohren mit einem einzigen Wort. Nur ein Wort. Ne? Kennt man aus der katholischen Kirche. Sprich nur ein Wort, so wird die Seele deines Dieners gesund. Da ist was dran. Jesus an dieser Stelle sagt nur ein Wort. Meine Schafe hören meine Stimme. Sie wissen, wer ich bin, wenn sie denn hören. Er sagt ein Wort, nämlich, wisst ihr es? Ja, er nennt sie mit Namen. Der gute Hirte kennt seine Schafe mit Namen. Er nennt sie mit Namen. Er ruft sie mit Namen. Kapitel 10. Und sie folgen ihm. Und sie hören auf seine Stimme. Maria. Aber wie er das sagt, das muss so gewesen sein, dass sie jetzt zum ersten Mal richtig hinhört. Was die Engel sagten und was der vermeintliche Gärtner sagte, hat sie nicht erreicht. Aber hier spricht Jesus so persönlich zu ihr, nur ein Wort, es reicht da aus. Und erreicht ihr Herz. Das finde ich sehr bewegend, wie er diesen Namen sagt. Was, wenn der Herr deinen Namen sagt? Der Hirte kennt die Seinen mit Namen. Total persönlich. Was ist persönlicher als der Name? Und er spricht sie mit ihrem Namen an. Und was sagt sie? Rabuni. Und damit jeder Lehrer weiß, was das heißt, wird es nochmal übersetzt. Das heißt Didaskale, Lehrer. Mein Lehrer. Mein Lehrer ist wieder da. Schade, hat sie immer noch nicht verstanden. Aber sie hat es schon mal gemerkt, es ist der Herr. Und sie hängt sich an ihn. Sie fällt ihm um den Hals, sie hält ihn fest, sodass der Herr sagt, du musst mich jetzt mal loslassen. Oft übersetzt mit rühr mich nicht an. Geht da mehr darum, nicht berühre mich nicht, Vorsicht, ich bin irgendwie gefährlich oder ich löse mich dann auf, wie das in manchen Filmen der Fall ist. Ja, du wird jemand berührt und löst er sich in Luft auf. Nein, der Herr sagt, jetzt musst du mich mal loslassen, lass mich jetzt los, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Also, warte noch, da fehlt noch was. Nicht, dass das die Berührung an sich falsch war, sondern sie hängt ja an ihn. Hält ihn fest, du, ich lasse dich nicht mehr los. Jetzt lasse ich dich nicht mehr los. Und dann sagt Jesus etwas ganz Wunderbares. Er sagt, ich bin noch nicht zum Vater gegangen. Geh aber hin zu meinen Brüdern. Und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Sowas hat er noch nie vorher gesagt. Was bedeutet das? Meine Brüder. Naja, die Brüder, das waren ja eigentlich erstmal die aus seiner Ursprungsfamilie. Einer hieß Simon, einer hieß Judas, einer hieß Jose und Jakobus hieß einer. Vier Brüder waren das. Aber er meint hier die Jünger. Deshalb geht Maria ja sofort zu den Jüngern. Geh zu meinen Brüdern, sage ihnen, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das spricht von einer ganz tiefen Gemeinschaft, von Einheit. Und er lehnt nicht die Einheit ab, indem er der Maria sagt, du pack mich mal nicht an hier, berühr mich nicht. Er meint, jetzt halt mich nicht fest, warte, da kommt noch eine viel tiefere Einheit. Eine Einheit, die über den sichtbaren Körper hinausgeht. Sie wollte diesen Rabbi festhalten, den sie als Rabbi kannte, den Lehrer. Aber Jesus sagt, es gibt eine viel tiefere Gemeinschaft. Mein Vater, euer Vater, mein Gott, euer Gott. Jesus, der zweite Adam. Jesus, der Auferstandene. Jesus, der erste unter vielen Geschwistern. Was ist das für eine Einheit? Da kommt etwas ganz anders, noch viel tiefer zusammen. Mit meiner Familie bin ich ja viel tiefer, ja, verbunden, blutsverbunden, ja. Merkt man ja auch, ja, da habe ich eine ganz andere Beziehung, Verbundenheit als jetzt mit Freunden. Bis hierhin war Jesus der Lehrer. Jetzt sagt er ihnen, da sagte der Maria, da kommt eine viel tiefere Einheit. Viel, viel tiefer. Und jetzt läuft die Maria los und jetzt scheint etwas passiert zu sein. Und sie läuft zu den Jüngern und sie sagt, ich habe den Herrn gesehen. Sie sagt nicht, ich habe den Gärtner gesehen. Ich habe nicht den Lehrer gesehen, den Rabbi. Ich habe den Herrn gesehen. Das ist ein Titel für Gott. Und das hat er mir gesagt. Sie fing an zu hören, wirklich hinzuhören, verstehend zu hören. Und ich bin ganz sicher, nachdem Jesus ihr das gesagt hat, nachdem das in ihrem Herzen angekommen war, hat sie sofort aufgehört zu weinen. Obwohl sie Jesus da nicht mehr gesehen hatte. Ich habe ihnen, das hat er gesagt. Sie fing an zu glauben und zu verstehen. Die Jünger, die hatten das leere Grab gesehen, die hatten sogar die Tücher gesehen. Da gab es gar keinen Zweifel daran, die Leiche ist nicht mehr da, der Körper ist nicht mehr da. Und die hatten gehört, was Maria erzählt hatte. Und dann verbringen sie noch einen ganzen Tag in großer Angst. Sie verrammeln und verbarrikadieren Türen und Fenster. Türen verschlossen, alles zugemacht. Weil die Angst hatten. Wenn die schon den Leichnam Jesu klauen, dann sind wir vielleicht als nächstes dran. Dann kommen die auch zu uns. Die lassen noch nicht locker unsere Feinde. Die sind noch nicht fertig damit, uns hier fertig zu machen, uns runterzumachen, uns zu verfolgen, vielleicht umzubringen. Dann machen sie alles zu. Die hatten gesehen und immer noch nicht verstanden. Die hatten gehört, was Maria gesagt hatte, was Jesus ihnen gesagt hat, hatten immer noch nicht, es kam immer noch nicht an bei ihnen. Sonst hätten sie nicht alles zugemacht. Und dann steht Jesus plötzlich in ihrer Mitte. In der Mitte derer, die da aus lauter Furcht vor den Juden, also vor den Feinden Jesu, da den ganzen Tag zitternd in einem dunklen Raum verbracht hatten, weil alles zugemacht hatten. Und was sagt er? Ja, Freunde, jetzt müsst ihr mal langsam glauben. Nein. Es ist gut, dass der Herr so viel Geduld hat. So viel Geduld. Jetzt hat er endlich das größte Werk vollbracht. Mit Augen sichtbar die ersten Beweise. Und die haben ihn noch nicht verstanden. Seine Leute verstehen es nicht. Aber er geht ihnen nach. Und dann sagt er, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Sie sehen den Herrn. Sie sehen auch die Verletzungen vom Kreuz, den Stich da in der Seite. Hat er ihn gezeigt. Er ist das. Es ist also kein Geist. Es ist kein Gespenst. Es ist nicht einer, der nur so aussieht. Er ist es selber. Also Hände und Füße sahen schon furchtbar aus nach einer Kreuzigung, wenn man da viele, viele Stunden dran gehangen hatte. Und so eine aufgerissene Seite mit einem Speer drin, die sah auch nicht gerade. War nicht angemalt, das war echt. Er war es, sie sahen ihn und sie wurden froh. Dann sagt Jesus noch einmal, Friede sei mit euch. Ihnen, den Ängstlichen, denen, die immer noch nicht so Probleme hatten. Und dann spricht er von etwas Wunderbarem. Er sagt, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmet hin den Heiligen Geist, welchem ihr die Sünden erlasset, den sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Was macht er eigentlich da, der Herr? Diese Worte sprechen von einer tiefen Gemeinschaft. Er sagt, genauso wie der Vater mich geschickt hat, schicke ich euch. Gebe euch schon mal hier vorweg, schon mal vor Pfingsten, ein Stück vom Herrn, den Heiligen Geist. Sein größtes Werk, nämlich die Vergebung der Sünden, und das ist das Schwerste, das hat Gott alles gekostet, dass er Sünden vergeben kann, weil er ein heiliger Gott ist. Und er gibt seinen Jüngern, die er jetzt Brüder nennt, die Vollmacht und sagt, wem ihr Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie erlasst, dem sind sie erlassen. Er nimmt sie ganz tief mit hinein, existenziell, nicht nur in seine Familie, auch in seinen Auftrag, in seine Sendung. Was für eine Berufung. Was für ein Geschenk an Gemeinschaft gibt der Herr ihnen da. Thomas, genannt Zwilling, war leider nicht dabei gewesen. Der kommt erst am Abend. Und als die Jünger dann sagen, wir haben den Herrn gesehen. Was sagt Thomas? Wenn ich nicht meine Hände in die Nägel male, lege und meine Finger in seine Wunden und lege meine Hand in seine Seite, niemals kann ich glauben. Ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben, wenn ich nicht nur sehe, sondern auch mal ganz genau das untersuchen kann. Ja, euch hat er das nur so gezeigt. Ich will mal meine Hände da reintun. Ich will mal gucken, ist das echt? Stimmt das wirklich? Ich muss mal diese Wunde untersuchen. Ist das nicht nur aufgemalt? Tut er nicht nur so? Ich will das anfassen, ich will das sehen, ich will das genau wissen. Und wenn ich das nicht sehe, will ich niemals glauben. Nun, Thomas war ein sensibler Mensch, einer aus dem Jüngerkreis, der neigte allerdings ein bisschen zur Depression. Manchmal übertrieb er, dann wollte er gleich sterben, weil es Probleme gab. Gott hat auch solche Leute, die sehr sensibel sind, sehr tief empfinden. Und seine Verzweiflung, dass der Herr nicht mehr da war, war so tief, dass er sagt, ich kann nicht mehr glauben. Mein Glaube ist völlig zerstört. Ich muss das jetzt wirklich sehen. Nur weil ihr mir das erzählt, das reicht mir nicht. Ich will das selber sehen und ich will das so genau sehen. Ich will das aus nächster Nähe sehen. Ich will das mal untersuchen und fühlen. Und erst dann kann ich glauben. Dann gehen die alle schlafen, die haben bestimmt eine schlechte Nacht gehabt. Das heißt, eigentlich müssten die anderen Jünger ja eigentlich gut geschlafen haben, nach dem, was der Herr ihnen gesagt hatte, oder? Aber irgendwie, obwohl sie den Herrn gesehen hatten, kommt das nicht so richtig an. Nämlich nach 8 Tagen, Jesus lässt sie 8 Tage lang zappeln. Also das ist die Erziehung des Herrn. Manchmal hält er sich zurück und lässt halt erstmal reif werden. 8 Tage. Und was machen sie? Haben sie jetzt mal Türen und Fenster aufgemacht? War der Glaube angekommen, nachdem sie nun gesehen hatten? Türen immer noch verrammelt nach 8 Tagen. Also bitteschön. Wo ist denn der Glaube? Also mit dem reinen Sehen hat es wohl Probleme, oder? Nach 8 Tagen... die Türen verrammelt, verschlossen, da tritt Jesus mitten unter sie und er spricht, Friede sei mit euch. Keine Vorwürfe. Ja, der Herr möchte, dass er endlich mal Friede einkehrt. Wenn der Glaube noch nicht wirklich angekommen ist, dann ist der Friede auch nicht wirklich da. Und das ist auch so ein Indikator, woran man merken kann, mein Glaube ist doch noch sehr vom Sehen abhängig, ist doch noch sehr äußerlich. wenn wir so sehr schnell aus der Ruhe zu bringen sind und so die tiefe innere Unruhe und Angst, letztlich die Angst, auch die Angst vor dem Tod, immer noch an uns nagt. Friede sei mit euch. Und dann sagt er zu Thomas, reich mal deine Hände her. Reich mal deine Hände her. Schau mal hier meine Hände. Leg mal deine Hände in meine Wunden und in meine Seite. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und was macht Thomas? Stellt er jetzt seine Untersuchung an, um dann doch mal richtig zu gucken und dann mal den Beweis zu haben, jetzt ist es wirklich so, jetzt ist er wirklich auferstanden? Nein. Ich denke, er fällt nieder. Das steht hier nicht, aber stelle ich mir so vor. Und was sagt er? Mein Herr und mein Gott. Er hatte ganz tief verstanden, dass Jesus Gott ist. Herr. Und nicht nur irgendeiner, sondern mein Herr, mein Gott. Merkt ihr? Beziehung, persönlich, ganz tief. Der hatte ein bisschen länger gebraucht, der war so sensibel, der hatte so gelitten auch an der Kreuzigung, der war fertig, der konnte nicht mehr. Der Herr geht ihm nach. Und er geht ihnen allen nach, der Maria, den anderen Jüngern, dem Thomas, dir und mir, bis wir das verstehen. Glückselig sind die, da nicht sehen und dennoch glauben, weil ihnen die Beziehung zum Herrn auch so wichtig ist. Denn der Herr will Beziehung. Ich kenne die meinen mit Namen. Ich halte sie in meiner Hand. Ich will dich. Und meine Schafe hören meine Stimme. Nachdem Thomas hörte aus dem Mund Jesu, was er selber gesagt hatte mit den Untersuchungen, da hat es ihn so tief getroffen, da brauchte Jesus nichts mehr erklären. Da hat er verstanden. Wisst ihr, es reicht nicht nur mit zu hören, ohne zu verstehen. Wir müssen verstehen. Das ist die Art des Hörens, die der Herr will. Er haut ihnen ja nicht jede Menge Bibelverse um die Ohren. Hätte alles immer wiederholen können. Aber er spricht so, dass es ankommt, dass es verstanden wird. Und er muss ihnen dann nicht lange erklären noch, dass er von den Toten auferstanden ist. Dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Dass der Tod seine Macht verloren hat. All das war plötzlich klar. Weil da was durchgedrungen war zu den Ohren. Und das brauchen wir alle. Dass das Wort Gottes, hey, wir haben es. Wir können das nachlesen. Wir brauchen nicht die Stimme des Hirten irgendwo bei uns im Bauch suchen. So tief hineinhorchen und dann hören wir da irgendwas. Nein, wir können es nachlesen. Und wenn wir nicht verstehen, dann können wir den Hirten fragen, Herr, das verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären? Ich begreife das nicht. Ja, glaubst du denn, der Herr würde das nicht einem erklären? Und wenn du es vielleicht nicht am ersten Tag verstehst oder am zweiten oder am dritten, dann vielleicht am achten. Manches dauert Zeit. Aber weil wir gar nicht hören, sondern immer meinen, wir müssten irgendwas sehen. Deshalb gehen wir an so vielem vorbei. Also das war die erste Woche der Auferstehung. Der Herr ist wunderbar, er hat es seinen Leuten beigebracht und spricht nach uns, zu uns dadurch, dass wir das mal begreifen. Ne? Glückselig sind die, nicht sehen und doch glauben. Amen.